Der Herr ist auferstanden. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ein geniales Wetter. War nicht so zu sehen oder abzusehen. Bin ich Gott echt dankbar. Passt alles. Möchte auch euch grüßen an den Bildschirmen zu Hause. Ja, wir haben auch vorhin so gebetet, dass unsere Herzen wirklich verbunden sind. Und wir haben, ja, es ist großartig, was wir heute machen dürfen. Wir dürfen feiern. Wir dürfen feiern die Auferstehung unseres Herrn, die Auferstehung unseres Freundes. Und nicht nur das. Gott hat diese Welt nicht geschaffen, um nichts mehr mit ihr zu tun zu haben. Gott hat uns nicht geschaffen, um uns dann im Stich zu lassen. Gott hat diese Welt geschaffen, um sich mit ihr zu verbinden. Gott hat uns geschaffen, um mitten unter uns zu sein. Das ist Gottes Plan. Das war Gottes Plan von Anfang an. Und dazu gehört es auch, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist. Die Macht des Todes ist besiegt. Die Macht des Todes ist besiegt. Für uns gibt es keinen Tod mehr. Natürlich werden wir körperlich sterben, aber es gibt keinen geistlichen Tod mehr. Halleluja, du hast ewiges Leben. Dein Geist lebt ewig. Genial, oder? Haben wir das wirklich begriffen? Ah, mal mehr, mal weniger. Auch interessant, ich fand den Freitag total genial und ich habe nicht gewusst, was an dem Freitag passiert, weil ich habe ja meine Predigt schon vorher vorbereitet und ich möchte quasi am Lukas anschließen. Genau. Und zwar, da jetzt einfach auch weitermachen. Lukas 24, Vers 1. An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Hier ist von den Frauen die Rede, die Jesus einfach gefolgt sind und die Jesus gedient haben. Und bei uns ist es ja üblich, irgendwie einen Blumenstrauß oder einen Kranz oder irgendwas so zu Ehre für Tote mitzubringen. Und in der Kultur damals war es einfach üblich, wohlriechende Öle. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewalzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Ging ja auch so durch unsere WhatsApp-Gruppe Lockdown beendet, wo man dann das Grab sieht und der Stein weggerollt war. Ich weiß nicht, der eine oder andere war von euch ja schon in Jerusalem. Und dieses Gartengrab, also für mich ist es der schönste Fleck in Jerusalem, eine total hektische und wilde Stadt, aber da mit drin dieses Gartengrab, wahnsinnig schön. Und man weiß nicht, ob es genau das Grab war, aber so ähnlich könnte es ausgesehen haben. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Wie wir so am Johannes- und am Matthäus-Evangelium sehen können, waren das zwei Engel in Menschengestalt. Und ich denke auch, dass dir und mir schon Engel begegnet sind. In Menschengestalt, wo wir ja, es im Nachhinein vielleicht vermuten, wo uns irgendwie jemand aus einer Situation gerettet hat oder erleichtert hat, wo plötzlich jemand dasteht. Und so war es auch da. Gott ist den Frauen begegnet, eben durch diese Engel. Aber generell haben wir Menschen ein Problem, oder nicht wir, sondern wir hoffentlich nicht, aber viele Menschen. Viele Menschen suchen den Lebenden unter den Toten. Den Lebenden unter den Toten. Und auch unser Gottesdienst, das ist keine Trauerfeier oder sonst was. Wir feiern das Leben, wir feiern den Lebendigen, wir feiern Jesus. Und es ist alles bloß keine Gedächtnisfeier. Wir machen zwar nachher das Gedächtnismahl, aber Gedächtnisfeier ist ja normal sowas wie, keine Ahnung, wie ein Leichenschmaus oder sonst was. Das feiern wir nicht. Wir feiern Jesus. Wir feiern den Lebenden. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt lebt Jesus in dir und in mir durch seinen Geist. Ich lese gerade oder habe das Buch gelesen, und zwar hat mich total fasziniert über die Allgäuer Erweckungsbewegung. Diese Erweckung war um 1800 rum im Allgäu in der katholischen Kirche, wo wirklich auch unter der Kraft Gottes Menschen umgefallen sind, wo sich wirklich Dinge radikalisch geändert haben. Und diese Erweckung hat im Allgäu stattgefunden. Und eigentlich auch bis so auch in unserer Region. Und es war zum Beispiel berichtet, ein Pfarrer, Feneberg hat er geheißen, der ist dann versetzt worden nach Föhringen um 1815. Und diese Erweckung oder auch dieses Buch hat den Titel Christus für uns, Christus in uns. Das Buch gibt es übrigens als PDF auch im Internet. Es ist wirklich super interessant, das zu lesen, auch wie diese Erweckung anging. Damals haben ein paar wenige, und so geht jede Erweckung an, gesagt, ich mache ernst mit Gott. Und das gibt uns auch Hoffnung, auch dass Gott hier Erweckung schenkt. Aber Gott braucht jemand, der ihn ernst nimmt. Gabriele Singer und Walter Mauerhöfer waren die Autoren. Wirklich super interessant, wie das da so losging, aber auch die Verfolgung, die dann erlebt haben, weil die katholische Kirche, die wollte das nicht. Und total spannend. Und da, wie gesagt, geht es einfach Christus für uns, Christus in uns. Nicht mehr ich lebe ich, sondern Christus in uns. Christus lebt in dir und in mir. Und das müssen wir immer mehr begreifen, was das bedeutet, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Was das auch bedeutet. Wenn aber Christus in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Römer 8,10. Gott hat uns Menschen geschaffen mit einem äußeren Körper, mit unserer Hülle, mit einer inneren Seele und mit einem in uns wohnenden Geist. Und unser Geist ist so der tiefste Teil in uns drin. Und unser Geist kann mit dem Geist Gottes kommunizieren, kann Kontakt mit ihm aufnehmen. Unser Geist und der Geist Gottes können miteinander kommunizieren. Weil Christus in uns ist, ist der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Weil der Gott, der sagt, aus der Finsternis leuchtet das Licht, derjenige ist, der in unseren Herzen leuchtet, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu erleuchten. Doch wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäße, damit die Vortrefflichkeit der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. 2. Korinther 4, 6 und 7. Und hier werden wir als irdene Gefäße beschrieben, die einen inneren Schatz haben. Und dieser innere Schatz ist der Geist Gottes. Es ist Jesus Christus, dieser innere Schatz, der in uns ist. Lasst uns das begreifen. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus in uns. Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Galater 1, 15 und 16. Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Da heißt es nicht, dass es Gott wohlgefiel, uns Jesus zu offenbaren, sondern Jesus in mir zu offenbaren, in mir. Gottes Plan ist es, seinen Sohn in uns zu offenbaren, von innen heraus, statt dass er ihn uns von außen her offenbart. Oder um es anders auszudrücken, Gott offenbart uns Christus von unserem Inneren aus. Von unserem Inneren heraus. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in dir und in mir. Da heißt nicht, dass wir christlich leben sollen, dass wir ja irgendwo so christliches Leben führen. Es heißt, Christus lebt in mir. Und es heißt deutlich, dass Christus in seinen Gläubigen lebt. Und wenn jemand in uns lebt, dann muss dieser jemand erkannt werden, weil sonst lebt er nicht in uns. Wird dieser Jesus in dir und in mir erkannt? Dieses Christus in uns, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo wir wirklich kapieren müssen. Christus lebt in uns. Im Christenleben geht es nicht darum, sich wie Christus zu verhalten, sondern es Christus selbst zu erlauben, durch uns und in uns zu leben. Erlauben wir es Christus, in uns und durch uns zu leben. Erlauben wir das unserem auferstandenen Herrn. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das sagt Paulus im Galater 4, 19. Gestalt gewinnt. Kann sich Jesus mehr und mehr in unserem Leben ausdrücken? Und ich glaube, das ist auch wichtig, das wirklich zu begreifen und auch so anzunehmen. Kann sich Jesus mehr und mehr in uns ausdrücken? Oder geht es darum, dass ich recht habe? Immer wieder fallen wir natürlich drauf rein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich zumindest, weil ich dachte, boah, das hätte jetzt leichter nicht gesagt. Das hätte Jesus sicher nicht gesagt. Da habe ich Jesus nicht erlaubt, dass er sich in mir offenbaren kann, nach außen hin, sondern dann kam unser alter Mensch durch, der sagt, ja, aber ihr habt doch recht da, oder? Mir gefällt so dieser Ausspruch auch, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und wenn dir das gelingt, vor einem Gespräch oder vor einem Konflikt, das zu überlegen, was würde Jesus tun? Glaub, es wäre vieles viel, viel leichter. Weil dann geht es nicht um uns. Jesus hat nicht recht haben müssen. So wie wir immer denken, ja. Damit Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache. Epheser 3, 17. Und ist bei euch schon mal jemand richtig eingezogen in eure Wohnungen, in eure Häuser? So richtig. Der bringt schon was mit. Das ist jetzt kein kurzer Besuch. Der kommt nicht mit einem Sporttäschle, zwei T-Shirts, zwei Unterhosen. Wenn er richtig einzieht, der bringt seine Sachen mit. Und der braucht seinen Bereich. Und das ist von Dauer. Das ist keine kurze Geschichte. Und Jesus möchte nicht nur in unserem Geist Wohnung beziehen, sondern er möchte auch unsere Seele und unsere andere, auch unseren Körper wirklich auch verändern. Alle Teile möchte Jesus verändern. Aber klar, er ist auf unserem Geist beschränkt. Aber unseren Geist wiederum kann auch unsere Seele beeinflussen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Der Christus, der in uns lebt, ist unsere Hoffnung auf solch eine Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen bewundert zu werden, die zum Glauben gekommen sind. 2. Thessalonicher 1,10. Seine Herrlichkeit soll wirklich durch uns ausgedrückt werden. Ich habe es auch schon oft gesagt, wir sind die Hände, die Füße und der Mund des allmächtigen Gottes. Er braucht dich und mich auf dieser Welt. Er braucht dich und mich, dass wir hingehen zu unseren Nachbarn, ihnen von Jesus erzählen, dass wir bei der Arbeit oder in der Schule den Unterschied machen und anders auf Streit reagieren, als man vielleicht vermutet. Er braucht dich und mich. Und Jesus möchte sich durch uns, in uns verherrlichen. Lassen wir das zu. Jesus in dir und in mir. Und denk, das müssen wir immer wieder uns überlegen, was bedeutet es, Christus in dir? Wenn da einer in dir wohnt. Möcht weitermachen, Vers 6 im Lukas 24. Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Erinnert euch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt worden und am dritten Tag Auferstehung. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Wieso eigentlich erinnerten sich erst da jetzt? Wie oft hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, was passieren wird? Wie oft hat er das gesagt? was hätte Jesus noch machen sollen? Hätte er sich nicht irgendwie, keine Ahnung. Er hat es nicht bloß einmal gesagt, dass das passieren wird. Und wieso haben die nicht geglaubt? Mensch, waren die Jünger blöd. He? Der hat so oft gesagt und die haben es nicht geglaubt. Aber ich sag's euch, da kommen schon so Gedanken. Sag mal, sind die irgendwie nicht? Der hat es doch gesagt. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Wir sind keinen Deut besser. Wie oft schon hat Gott zu dir und zu mir was gesagt? Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Vertrau mir, ich bin für dich. Ich lasse dich nicht alleine. Glaube mir, vertraue mir. Und was machen wir? Das habe ich noch nie gehört. Wir sind keinen Deut besser. Und wieso ist das so? Vielleicht wollen wir bloß das hören, was irgendwie, keine Ahnung. Er hat mir auch gefragt, aber ich kann es euch sagen, wir sind keinen Deut besser als die Jünger. Weil zu dir sagt er auch, vertrau mir. Ich bin bei dir, ich lass dich nicht los. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das sagt er auch zu dir. Glaubst du das? Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den 11 Aposteln und den übrigen. Und es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Also die Frauen haben das den Aposteln gesagt. Hat es Jesus gesagt, dann haben es die Frauen gesagt und die Apostel, seine Freunde, die glauben es immer noch nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft und als er sich hineinbeugte, sieht er nun die leinernen Tücher und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und er hat jetzt nicht gejubelt, ja, Jesus lebt. Irgendwie war er verstört. Er wunderte sich. Aber er war schon ein Stückchen weiter. Und das ist oft so in unserem Glaubensleben. Zuerst halten wir irgendwas für unmöglich, für eine Legende, für ein Märchen. So der nächste Schritt ist, so wie Petrus. Petrus lief zum Grab, sagt, ich brauche Fakten. Ich hinglauben, sieht die Leidentücher. So Gott sei uns, ich brauche Fakten. Gerade wir, die so wissenschaftlich erzogen worden sind, wir brauchen Fakten, das muss doch. Und erst nachdem wir eine persönliche Begegnung mit Jesus hatten, haben wir geglaubt. Erst durch eine persönliche Begegnung, das kann, keine Ahnung, durch eine Stelle in der Schrift, was auch immer, oder durch das Ziehen, wo ja. Erst dann glauben wir. Und erst, wenn wir unser Leben Jesus ganz hingegeben haben, um ihm zu dienen, dann fangen wir an, diese Realität zu begreifen. Christus in uns. Und das ist ein Prozess. Ich behaupte nicht, es ergriffen zu haben. Aber ich möchte da mehr und mehr das kapieren, was es heißt, Christus in mir. An welchem Punkt stehst du gerade? möchte noch weitermachen in der Geschichte. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. 60 Stadien, etwa 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Die zwei Jünger, die waren jetzt nicht vom inneren Kreis, also nicht von diesen 12 Aposteln, aber entweder waren sie bei den 70 dabei, wo Jesus zu zweit ausgesandt hat, oder bei den 120. Sie kannten Jesus, sie haben ihn gesehen, sie haben sicher auch mit ihm gesprochen, er hat sie auch gekannt. Und diese zwei Jünger, ihr kennt die Geschichte dieser Emmaus-Jünger, die haben gesagt, es hat keinen Wert mehr. Wir gehen heim. Und wie oft geht es uns so? Hat keinen Wert. Ich gehe heim. Und was macht unser Freund und Herr? Er geht uns nach. Er geht uns nach, auch in unserer Enttäuschung, auch in unseren Nöten, die wir haben, geht er uns nach. Er ist diesen zwei Jüngern nachgegangen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sagte zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Wir aber hofften. Auf was hoffst du gerade? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal malt man sich ja irgendwas aus, so wie was sein sollte oder irgendwie. Und ich kann es euch sagen, das, was ich mir ausmale, das kann ich gleich abhaken, weil das kommt immer anders. Auf was hoffst du? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, auf die Herrlichkeit Gottes. Auf was hoffen wir? Christus in dir. Christus in dir. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Also es ist vermutlich Petrus und Johannes gewesen. Aber da haben es die Frauen gesagt, hey, der ist nicht da. Petrus und Johannes, die waren selber nur ein bisschen wackelig, die Frauen auch. Und trotzdem haben die Jünger gesagt, hoffnungslos, kann nicht sein. Und das ist auch was, was man uns wirklich vor Augen führt. Bei unserem Gott ist immer Hoffnung, immer, immer. Nimmt Gott der Hoffnung. Und wie gesagt, die Geschichte wiederholt sich. Kann nicht sein. Und er sprach, also Jesus sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Jesus hat ihren Unglauben getadelt. O ihr Unverständigen! O ihr Beschränkten, heißt glaube ich eine andere Übersetzung. Was wird Jesus zu mir und zu dir sagen? Vielleicht wäre das noch gnädig, gell? Was wird Jesus zu dir und zu mir sagen? Ey, ihr Unverständigen, hey Markus, du Unverständiger, da steht's doch. Was brauchst du denn noch? Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Herr hat sich schon und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und das machen wir jetzt auch. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Wir liegen nicht zu Tisch, wir sitzen. Und trotzdem werden wir jetzt euch das Abendmahl austeilen. Der Walter wird mir helfen. Und macht euch dieser Tatsache bewusst, Christus in uns, Christus in dir. Er möchte in dir Wohnung machen. Er möchte in dir wohnen. Christus in uns. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in uns. Ich möchte nur die Worte lesen. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Vater im Himmel, hab ganz herzlichen Dank jetzt wirklich, dass wir dieses Abendmahl wirklich feiern dürfen. Danke, dass du in uns leben möchtest. Und Jesus, ich möchte bitten, dass du Gnade schenkst, dass du immer mehr Gestalt annimmst in uns, dass es immer sichtbarer wird, dass du in uns lebst und dass wir das begreifen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in uns. Es geht nicht um uns, es geht um dich, Jesus. Danke. Und habe jetzt einfach Dank für dieses Mahl. Danke, dass wir das jetzt so feiern dürfen und Auch danke wirklich, was du vor 2000 Jahren gemacht hast, dass du auferstanden bist von den Toten. Danke, dass uns du erlöst hast. Danke, dass du unsere Krankheiten und Sünden wirklich ans Kreuz getragen hast. Lob und Dank, Jesus. Jesus, danke für deine unglaubliche Liebe zu uns. Und danke, Jesus, dass du das in unsere Herzen wirklich größer und größer machst. Lob und Dank dafür. Amen.
Den Tisch seiner Gnade, bereitet ihr Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Es von dem Brot der Erlösung, trink von dem Blute des Lamms. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesu, ergreift die durchbohrte Hand. Es von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blut des Lamms, trinkt von dem Blute des Lamms. Deinem Namen ist die Kraft, Jesus, der selbst die Blinden sehend macht. Der Name Jesus ist erfüllt von Herrlichkeit, Jesus, Gott von Ewigkeit. Jesus, in deinem Namen liegt das Heil.
Mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Das wünsche ich uns auch, dass unsere Augen aufgetan werden. Unsere Augen des Herzens, dass die aufgetan werden, weil wir haben es nötig. Wir haben es nötig. Also ich habe es nötig, dass unsere Augen aufgetan werden, dass wir ihn erkennen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. Brannte nicht unser Herz. Wisst ihr, was ich uns wünsche? Ist dieses brennende Herz. Brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz. Lasst uns unsere Herzen brennen oder entzünden. Brannte nicht unser Herz. Und könnte jetzt der Steff auf die Bühne holen und sagen, damit was richtig brennt, brauchen wir. Was brauchen wir dazu? Sag's nochmal auf, Markus. Genau, Brennstoff, Sauerstoff, Hitze. Markus, danke, dass du dem Stammleiter so zu Hilfe gesprungen bist. Und das ist das Wort Gottes. Unterschätzt wirklich nicht diese Macht und diesen Schatz, diesen Brennstoff, diesen Sauerstoff und diese Hitze dieses Wortes Gottes. Das ist echt entscheidend. Wir müssen ja auf den hören, der in uns lebt und der redet zu uns durch sein Wort. Möge dieses Wort wirklich unseres Fußes Leuchte sein, dass wir wirklich auch erkennen, was Jesus in uns ja, auch möchte. Lasst es uns erkennen. Christus in uns. Und damit Christus in uns mehr und mehr Gestalt annimmt, damit unsere Herzen brennen, brannte nicht unser Herz, braucht's Brennstoff, Sauerstoff und Hitze. Und das alles ist das Wort Gottes. Brannte nicht unser Herz. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihnen erkannt wurde, war am Brechen des Brotes. Die Emmaus-Jünger sind raus und haben es den anderen erzählt, sind zurückgegangen. Wir sollen auch erzählen. Aber wir können nur wirklich erzählen, wenn unser Herz brennt. Wenn wir so, ja, Gottesdienst, ja, ganz cool. Brennt dann unser Herz? Sag, Adi, du musst, das ist echt der Hammer. Und eine Gelegenheit, wie wir so, nachdem unser Herz brennt, wir weitererzählen können, ist, dass wir einladen für nächsten Samstag. Nächsten Samstag um 19 Uhr ist hier eine Veranstaltung. Manuela wird sprechen zum Thema, hilf mir.
Wie kannst du gut aus der Krise rauskommen?
denke, das ist echt super. Wir werden das sowohl online, also sprich, das kann man dann auf YouTube angucken, aber auch als Präsenz. Und liebe Online-Zuschauer, jetzt, ich bin total dankbar, dass ihr da seid. Aber ihr verpasst irgendwie was. Das muss ich schon sagen, weil hier unter den Geschwistern ist es schon um eine Stufe anders. Aber für alle, Samstag 19 Uhr, wie wir gestärkt aus der Krise herausgehen können. Und wir sind in einer Krise, machen wir uns nichts vor. Aber die Krise wird nicht kleiner, wenn wir davon reden. Aber Jesus sagt, ich bin bei dir, aber in dieser Krise nicht. Die ist zu groß für mich, die Krise. Nee. Jesus lacht darüber. Weil klar ist die Krise menschengemacht. Wir mit schneller, höher, weiter und überall und von ein paar Euro dahin chatten oder sonst was. Aber ist ein anderes Thema. Jesus ist mit dir. Weil er in dir ist, dann muss er mit dir sein. Bloß du musst es zulassen, dass er dich verändert. Das macht Jesus nicht. Der geht nur so weit, wie du ihn einlädst. Der bezieht nur so weit, so viel Zimmer in deinem Lebenshaus, wie du ihm zur Verfügung stellst. Er sagt, das Zimmerle kriegst du. Das ist das Zimmerle für Sonntag und ab und zu mal nur, dann zieht er bloß das Zimmer. Wenn du aber sagst, Jesus, das ganze Haus gehört dir, du kannst überall rein. Und das entscheidest du, das entscheidet nicht Jesus. Wie weit du Jesus in dein Lebenshaus lässt, wie viel Zimmer du Jesus zur Verfügung stellst. Gott hat diese Welt nicht geschaffen, um dann nichts mehr mit ihr zu tun zu haben. Gott hat uns nicht geschaffen, um uns dann im Stich zu lassen. Gott hat diese Welt geschaffen, um sich mit ihr zu verbinden. Gott hat uns geschaffen, um mitten unter uns zu sein. Amen. Seid mächtig gesegnet und ich wünsche euch dieses brennende Herz. Gott mit euch und gesegnete Ostern.